ARD.
1. Februar 1980. 3 Uhr nachts. In Dreieich, unweit von Frankfurt, versucht Religionslehrer Tomislav M. ungeduldig einen Freund zu erreichen. Einen Kameramann des WDR.
Wie kannst du dich so unernst nehmen?
Ich wusste, dass du es bist.
Warum knallst du den Hörer auf? Spiel doch nicht verrückt!
Nicht ganz 3 Wochen sind seit dem Mord an Beban vergangen. Die Polizei konnte keinen Tatverdächtigen ermitteln. Noch nicht. Doch seit einer Woche hört sie das Telefon von Tomislav M. ab.
Hör mal, der hat mir gesagt, 100% sicher zu kommen. Und er ist nicht gekommen. Was ist mit ihm?
Wer?
Der Mann, mit dem du zusammen warst. Was machen wir jetzt? Er wird doch wohl nicht verhaftet worden sein.
Tomislav M. klingt ängstlich. So hält es das Polizeiprotokoll fest. Vielleicht ahnt er, dass das Gespräch mitgeschnitten wird.
Das, was ich habe, das ist weggeräumt.
Die Ermittler vermuten, dass es in diesem Gespräch um die Tatwaffe im Mordfall Beban geht. Tomislav M. scheint zu hoffen, dass sie entsorgt wurde.
Tomislav M. war ein politischer Weggefährte von Beban. Er hielt seine Grabrede. Doch 1980 wird er zum Hauptverdächtigen.
Und bis heute ist der Verdacht gegen ihn nicht ausgeräumt. War er Bebans Mörder?
Ihr hört den Podcast Krieg im Schatten. Ich bin Daniel Majic.
Und ich bin Carla Reiter. Das hier ist die 6. und letzte Folge.
Sieben Tage nach dem Mord drehten wir am Tatort. Hier wurde Milicevic nahe seiner Wohnung in der Nacht mit 6 Schüssen niedergestreckt. Noch immer hat die Polizei sein Blut nicht entfernen lassen. Sie sei kein Reinigungsunternehmen, soll sie Anwohnern gesagt haben. Hier spielen die Kinder des Toten.
Eine Woche nach dem Mord an Beban ist ein Fernsehteam des Politmagazins Monitor im Frankfurter Ostend unterwegs. Die Geschichte mit dem mutmaßlichen Geheimdienstattentat hat Wellen geschlagen. Man sieht den Parkplatz, auf dem Beban erschossen wurde. Ein Mann in einem auffälligen Trenchcoat scheint irgendetwas auf dem Boden zu suchen. Ein Polizist geht gelangweilten Schritts auf die Kamera zu. Was dann passiert, ist an Absurdität kaum zu überbieten.
Ich habe die angerufen.
Ja, wo liegen Sie denn?
Hier. Ja.
Die Kamera schwenkt wieder auf den Parkplatz. Auf dem Boden liegen 2 Patronenhülsen.
Was macht ihr jetzt damit?
Die andere Hülse ist unbedingt.
Warte erstmal, es kommt noch ein Kollege von der Kripo vorbei. Fotografieren Sie richtig.
Wo ist denn die Boden?
Die ist angefasst. Die ist angefasst von dem Kameramann. Und die zweite ist nicht angefasst. Die zweite ist hier.
Ihr hört richtig. 7 Tage nach dem Mord werden am Tatort vor laufender Kamera 2 bislang unentdeckte Patronenhülsen gefunden. Und wie sich später zeigen wird, stammen die Hülsen tatsächlich aus der Tatwaffe. Der Mann im Trenchcoat, der sie entdeckt hat, ist Tomislav M.
Und der andere ist der Kameramann, der beim Dreh dabei ist. Und eine der unentdeckten Hülsen wohl schon berührt haben soll. Das ist der Mann, der mit Tomislav M. am Telefon möglicherweise über das Wegschaffen der Tatwaffe gestritten hat.
Aber lieber Nikola, wir schwören an deinem offenen Grab, wir werden deinen Weg, den Weg von Bruno Busic und den Weg aller gefallenen Kämpfer für Kroatien weitergehen. Das ist unser Eid, lieber Nikola. Du sollst in Frieden ruhen und wir schwören, dass du gerecht wirst.
Dieser Tomislav M. hat Bebans Beerdigung organisiert und vor hunderten Trauergästen Rache geschworen.
Der Vorwurf, dass Tomislav M. etwas mit dem Mord an Beban zu tun haben könnte, macht schon bald nach Bebans Tod in der Frankfurter Exilkroaten-Szene die Runde. Und natürlich erfahren dann auch die jugoslawischen Geheimdienste von diesem Gerücht.
Staatssicherheitsdienst, Zentrum Tuzla, streng vertraulich. 20. Juni 1980.
Am 23.05. hat uns der Mitarbeiter Javisa informiert, dass es eine Woche zuvor in einem Café in Frankfurt zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen den extremistischen Immigranten Ljubomir Dragoja und Tomislav M. gekommen ist.
Ljubomir Dragoja, der einarmige Bombenbauer. Mit ihm gerät Tomislav M. in Streit.
Nach Erkenntnissen von Javisa hat Tomislav M. diesen Streit provoziert, indem er Dragojas Geliebte als Mitarbeiterin der Utba bezeichnete. Dies führte dazu, dass Dragoja seinerseits Tomislav M. vorwarf, mit der Utba und der deutschen Polizei zusammenzuarbeiten. Außerdem trage er die Schuld für die Ermordung von Nikola Milicevic, genannt Beban.
Das sind dann gleich zwei Vorwürfe von Dragoja. Tomislav M. soll für die jugoslawischen Geheimdienste arbeiten und für den Mord an Beban verantwortlich sein. Konkreter wird es hier nicht. Aber Dragoja scheint sich so sicher zu sein, dass er laut darüber nachdenkt, Tomislav M. aus dem Verkehr zu ziehen.
Auf dem Weg zu einem exilkroatischen Treffen am Bodensee hat Dragoja vor Chavisa gesagt, dass er Tomislav M. liquidieren werde. Nur so ließen sich die Verhältnisse in der Emigration in Frankfurt endgültig klären.
Es bleibt aber bei der Ankündigung. Weder Dragoja noch sonst jemand hat Tomislav M. umgebracht. Aber warum wurde er zum Hauptverdächtigen? Und warum ist es nie zu einer Anklage gekommen?
10 Jahre zuvor gehörte er zu den Frühlingsleuten, die in Kroatien gegen die jugoslawische Führung demonstriert und mehr Autonomie gefordert haben. Als in Zagreb tausende Studierende die Universität bestreiken, ist Tomislav M. einer der Organisatoren. Wie andere Frühlingsleute flieht auch er später in den Westen.
Tomislav M. lässt sich in Mainz nieder. In der Folgezeit engagiert er sich im Nationalrat. Dem gehört auch der große exilkroatische Hoffnungsträger Bruno Bušić an. Und auch Beban und seine Vereinigten Kroaten Europas haben sich der Dachorganisation angeschlossen. Tomislav M. hat damals bei der Polizei gesagt, dass er, Beban und Bruno Bušić ein Trio gewesen seien, von dem allerdings nur er überlebt hat.
In den Geheimdienstakten taucht Tomislav M. ziemlich oft auf. Er gilt dort als ein besonders radikaler Emigrant. Ein Dossier zu ihm finden wir allerdings nicht. M. hat in der Vergangenheit mehrfach behauptet, dass es gestohlen worden sei. Tatsächlich sind beim Zerfall Jugoslawiens Teile des kroatischen Geheimdienstarchivs verschwunden. Manches wurde beiseite geschafft, um ehemalige Informanten zu schützen. Wird zumindest immer wieder gemutmaßt.
Informant oder nicht, ab Mitte der 70er ist Tomislav M. mittendrin in der Exilkroatenszene im Rhein-Main-Gebiet. Seine Kontakte zu Beban sind belegt. Beide besuchen dieselben Kneipen und arbeiten im kroatischen Nationalrat. Und offenkundig vertraut Beban Tomislav M. zumindest so weit, dass er ihn in seinem Wagen mitnimmt. Ende 1976 zum Beispiel fahren sie in Bebans Mercedes nach Schweden. Dort soll ein Treffen von exilkroatischen Aktivisten stattfinden. Mit im Wagen sitzt auch noch Bruno Bušić.
Beban und Tomislav M. arbeiten also zusammen. Doch das Umfeld von Beban scheint von Tomislav M. wenig zu halten.
Vorgeladen erscheint der selbstständige Kfz-Meister, der Exilkroate Wladimir S.
Tomislav M. gab sich als Theologiestudent und Parteigenosse aus. Ein Widerspruch in sich, meiner Meinung nach. Er erzählte uns eine etwas fantastische Geschichte, wie er aus Jugoslawien geflohen sei. Er will bereits verhaftet, von einem Polizeiwagen befreit worden und mit gefälschtem Pass geflohen sein. Ich habe ihm von Anfang an nicht getraut.
Wladimir S., der Mann, der hier kurz nach dem Mord vernommen wird, ist wohl einer der wenigen echten Freunde, die Beban hatte. Laut Bebans Frau gehört er zu den Leuten, denen ihr Mann wirklich vertraut hat. Er ist auch Exilkroate, aber gehört einer anderen Fraktion an, einer, die Gewalt ablehnt. Wladimir S. hält Tomislav M. für einen UTBA-Agenten, weil der sich ziemlich verdächtig benimmt.
Tomislav M. ist ein aufdringlicher Typ und kennt sich überall aus. Er kennt alle für ihn interessanten Kneipen. Ich betone hier nochmals, dass ich Milicevic mehrmals vor Tomislav M. gewarnt habe. Ich glaube auch, dass Milicevic an M. zweifelte.
Die Aussage von Wladimir S. deckt sich mit den wenig schmeichelhaften Beschreibungen von Tomislav M. durch andere Zeugen. Ein Typ, der überall dabei ist und dabei sein will, der zufällig in Kneipen auftaucht, wenn dort Treffen von exilkroatischen Gruppen stattfinden, denen er gar nicht angehört. Doch letztlich ist es nicht die exilkroatische Gerüchteküche, die Tomislav M. in den Augen der deutschen Ermittler verdächtig macht, sondern sein eigenes Verhalten. Und das beginnt schon mit seinen ersten Aussagen.
Heute gegen 8 Uhr habe ich einen Anruf von einem Landsmann aus Köln bekommen. Er sagte mir, dass der Beban ermordet worden sei.
Tomislav M. sagt das am Tag von Bebans Ermordung. Das Problem? Um 8 Uhr morgens war Bebans Leiche noch gar nicht gefunden worden. Später korrigiert sich Tomislav M. Er habe sich da vertan. Aber es geht noch weiter. Hier hören wir, was er über den Abend vor dem Mordanschlag der Polizei berichtet.
Gestern Abend bin ich mit dem Marian S. noch an dem Lokal Osijek vorbeigefahren. Das Auto des Beban stand ca. 10 Meter von der Eingangstür entfernt. Ich hielt kurz an, weil der S von irgendjemandem einen Kfz-Brief oder etwas Ähnliches holen wollte. Da der S diesen Mann aber nicht traf und auch sonst keinen richtig kannte, ging er zu Bebans Tisch und sprach kurz mit ihm. Als er wieder bei mir im Auto saß, hat er mir das erzählt. Von dort aus fuhr ich nach einer Stunde nach Hause.
Tomislav M. wusste also, dass Beban in seiner Stammkneipe ist. Angeblich aber hat er ihn an diesem Abend dort nicht selbst getroffen. Das bestätigt sein Begleiter Marian S.
Doch einige Tage nach seiner Vernehmung wird Marian S. erneut bei der Polizei vorstellig und zieht diese Aussage zurück. Er hätte auf Anraten von Tomislav N. unwahre Angaben gemacht. Tatsächlich habe Tomislav M. ihn ganz gezielt in die Kneipe geschickt, um herauszufinden, wer sich dort aufhält. Und sich danach explizit von ihm bestätigen lassen, dass Beban auch drin sitzt.
Marian S. spricht nur Kroatisch. Und auf der Polizeiwache hat wer die Falschaussage übersetzt? Tomislav M.
In den Tagen und Wochen nach dem Mord kommt Tomislav M. noch ein gutes Dutzend Mal zur Polizei. An einem Tag sogar dreimal. Er ermittelt selbst, so hält es die Soko Beban fest, und präsentiert im Verlauf seiner Ermittlungen 50 Verdächtige, die seiner Meinung nach etwas mit dem Mord an Beban zu tun haben könnten. Manchmal entkräftet er diese Verdächtigung allerdings auch gleich wieder.
Die Soko Beban hält fest, dass sie von Tomislav M. ständig in, Zitat, unnatürlicher Weise kontaktiert wird.
Einige Tage vor Bebans Beerdigung ist Tomislav M. nämlich schon wieder bei der Polizei. Diesmal, um etwas abzugeben. Ein Magazin mit 6 Pistolenkugeln. Kaliber 7,65. Genau wie die Kugeln, die man aus Bebans Körper operiert hat. Und so erklärt er, woher es stammt.
Ich war gestern gegen 23 Uhr in der Gaststätte Steinernes Haus und wollte den Saal für Freitag, den 18. mieten. Es soll dort eine Trauerfeier zu Ehren des ermordeten Milicevic stattfinden. Bei diesem Anlass übergab mir der Wirt des Lokals ein Magazin für eine Pistole Kaliber 7,65 mit 6 Patronen gefüllt. Der Wirt sagte mir, das Magazin sei unter dem Präsidiumstisch gefunden worden, und zwar unmittelbar nach der kroatischen Kundgebung am Samstag.
Die Kundgebung im Steinernen Haus, das war das Gedenken an Ustascher Führer Ante Pavelic, das an dem Beban nicht teilgenommen hat. Organisiert von den Vereinigten Kroaten Deutschlands, mit denen sich Beban 5 Jahre zuvor überworfen hat. Und dort findet sich unter dem Tisch, an dem die Führungsriege saß, ein Magazin mit Patronen Kaliber 7,65.
War der Mord im Frankfurter Ostend am Ende eine Abrechnung unter den Exilkroaten? Immerhin soll Bebans neue Organisation, die Vereinigten Kroaten Europas, von den Vereinigten Kroaten Deutschlands zahlreiche Mitglieder abgeworben haben. Und der Anführer der Vereinigten Kroaten Deutschlands hat Beban öffentlich vorgeworfen, für die UDBA zu arbeiten.
Späte Rache also? 5 Jahre nach der Abspaltung? Etwas arg spät, wenn ihr mich fragt. Und dann auch noch ausgerechnet an einem Abend, an dem jeder Exilkroate weiß, dass die Vereinigten Kroaten in Frankfurt sind. Und zufällig lässt dann auch noch jemand ein volles Magazin fallen, das aber erst Tage später gefunden wird. Klingt eher so, als sollte hier der Verdacht gezielt auf diese Gruppe gelenkt werden. Zumal der Wirt des Lokals die Aussage von Tomislav M. über den Fund zwar zunächst bestätigt, später aber zurückrudert und erklärt, Tomislav M. habe das Magazin nicht von ihm erhalten.
Für mich sieht es so aus, als versuche Tomislav M. die Polizei zu beschäftigen, Spuren zu legen, die ins Nichts führen, den Verdacht auf einen bestimmten Personenkreis zu lenken. Das erinnert doch wieder an das Geheimdiensthandbuch aus Zagreb.
Punkt 35. Mit dem Ziel, einen umfassenderen Einblick in die Tätigkeit ausländischer Nachrichtendienste und des extremistischen Teils der jugoslawischen Emigration zu gewinnen, platziert der Staatssicherheitsdienst auf verantwortungsvolle Weise Informationen und Desinformationen.
Verantwortungsvolle Desinformation. Sowas kann auch echt nur Geheimdienstlern einfallen.
Die ganze Geschichte von Tomislav M. ist bis hierhin schon schräg. Aber jetzt kippt sie schon beinahe ins Absurde. Es ist der Tag von Bebans Beisetzung. Nach der Trauerfeier gibt der kroatische Nationalrat eine Pressekonferenz im Steinernen Haus. Natürlich spricht auch Tomislav M. Im Anschluss führt er das Fernsehteam des WDR an den Tatort im Frankfurter Ostend. Und dort, ihr habt es ja schon gehört, machen sie eine geradezu wahnwitzige Entdeckung.
Wir entdecken zwei Patronenhülsen, die von der Polizei bei der Spurensuche übersehen worden sind. Eine von ihnen fand der Exilkroate Tomislav. Er wird wenige Tage später mit der Beschuldigung festgenommen, er sei es gewesen, der die Geschosshülsen am Tatort deponiert habe. Erst nach 30 Stunden lässt man ihn frei.
Es ist also schon das zweite Mal, dass Tomislav M. einen derart wichtigen Fund in diesem Fall macht. Doch bei dem Pistolenmagazin aus dem steinernen Haus stimmte erstmal nur das Kaliber mit der Mordwaffe im Fall Bebban überein. Bei den Patronenhülsen vom Parkplatz zeigen spätere Untersuchungen, sie passen tatsächlich zu den Kugeln, die aus Bebbans Leiche herausoperiert wurden.
Tomislav M. wird spätestens hier zum Hauptverdächtigen. Denn bei der Soko Bebban ist man sich sicher, dass die Spurensicherung den Parkplatz minutiös abgesucht hat. 4 Hülsen hat sie am Tag nach dem Mord gefunden. Und jetzt tauchen auf einmal die beiden Fehlenden auf.
Was also, wenn Tomislav M. der Täter ist? Die Polizei vermutet, dass er eine Pistole hat. Mehrere Zeugen wollen eine bei ihm gesehen haben.
Eine Geschichte ist besonders krass. Erzählt wird sie von Bebbans Freund, Wladimir S.
Es muss jetzt etwa vor 2 Jahren gewesen sein, als Milicevic völlig aufgeregt zu mir kam und mir Folgendes berichtete. Gemeinsam mit Tomislav M. und anderen habe er ein Lokal im Bahnhofsviertel besucht und ist dann mit M. weiter in die Stadt gefahren. Im Fahrzeug habe M. ihn völlig überraschend gefragt, könntest du mir eine Pistole besorgen? Worauf er geantwortet habe, dass er, also Tomislav M., ihn mit solchen Dingen in Ruhe lassen soll. Daraufhin habe M. gefragt, willst du, dass ich dir eine Pistole beschaffe? Milicevic habe geantwortet, nein, ich brauche keine. Daraufhin habe M. in die Mittelkonsole seines Opels gegriffen, aus dieser eine Pistole herausgeholt und ihm gezeigt. Dabei habe er den Bebban herausfordernd gefragt, wurde mit so einer Pistole der Stovts erschossen?
Stovts, das war der jugoslawische Vizekonsul, der 4 Jahre zuvor in Frankfurt getötet wurde. Bebban und sein Verwandter Branko S. wurden eine Zeit lang verdächtigt, in den Anschlag verwickelt gewesen zu sein. Die jugoslawischen Geheimdienste glauben das wohl noch immer. Für mich klingt das hier nach einem nicht sehr geschickten Versuch, Bebban zu einem Geständnis zu bewegen. Doch in wessen Auftrag? Der UTPA?
Bis heute wird Tomislav M. immer wieder bezichtigt, für einen der jugoslawischen Geheimdienste gearbeitet zu haben. Es gibt jedoch einen, der da Zweifel hat. Bebbans Anwalt Helmut Roseprock. Der kennt nämlich auch Tomislav M. und hat ihn sogar mal vor Gericht verteidigt.
Von dem wurde immer mal wieder behauptet, er würde für die Jugoslawen arbeiten. Schwer zu sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber ich habe mir das natürlich auch überlegt, ob das stimmen könnte. Und es gab einige Argumente, ich habe mir das jetzt, nachdem Sie mir das geschrieben haben, auch noch mal durch den Kopf gehen lassen, die dagegen gesprochen haben. Zumindest, dass es von Anfang an war. Denn er war ständig in Geldnot. Und da er ja innerhalb der Exilszene eher weiter oben angesiedelt war, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so jemanden nicht finanziell gut ausgestattet hätten.
Da ist was dran. Klar lässt man als Geheimdienst seine Informanten nicht am ausgestreckten Arm verhungern. Aber wie genau die finanziellen Verhältnisse von Tomislav M. aussahen, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Überzeugender ist da das zweite Argument. Auch wenn das erstmal widersprüchlich klingt.
Punkt 2, er hatte ständig eine Waffe bei sich. Ich habe ihn danach gefragt, weil ich habe ihn da ja verteidigt wegen Waffenbesitz. Und er ist dann ja, glaube ich, nachdem er das dritte Mal erwischt worden ist mit einer Waffe, auch zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Und das erschien mir nicht unbedingt dazu zu passen, dass er aber in Wirklichkeit ein Utbar-Mann ist. Denn das wäre kontraproduktiv gewesen. Er musste ja ständig damit rechnen, erwischt zu werden mit der Waffe, was er ja auch worden ist. Das hätte ja eher Argwohn erregt oder ins Licht der Polizei oder irgendwas gebracht. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass ein Geheimdienst darauf achtet, dass seine Leute nach Möglichkeit sozusagen wie Fische im Strom schwimmen und nicht unbedingt auffallen.
Tomislav M. bewegt sich wirklich nicht wie der Fisch im Wasser, sondern eher wie der Elefant im Porzellanladen. Schon vor dem Mord an Bebban hatten ihn die deutschen Sicherheitsbehörden im Auge. Aber jetzt schreit er quasi danach, beobachtet zu werden. Sollte Tomislav M. wirklich für den Geheimdienst arbeiten, dann ist sein Vorgehen nicht besonders geheim.
Nicht jeder Geheimdienstinformant ist auch geschickt. Und Es ist auch bei Anschlägen in Deutschland vereinzelt vorgekommen, dass Utba-Attentäter erwischt und festgenommen wurden. Entweder auf dem Weg zu ihrem Ziel oder auf der Flucht nach Jugoslawien. Aber Tomislav M. flieht nicht. Und das spricht nach Rosebrocks Erfahrung dagegen, dass er im Auftrag der Utba handelte.
Denn Geheimdienste gehen, und auch der jugoslawische, was ich so mitgekriegt habe, gehen immer so vor, dass der Täter, der kommt rein und reist sofort wieder aus. Also das wird nie von einem Residenten ausgeführt. Das wäre extrem unwahrscheinlich eigentlich, dass sie jemanden, den sie eingeschleust haben, der sozusagen eher sich hochrangig da irgendwie reingeschlichen hat, und dass sie den mit einem unmittelbaren Mord beauftragen, halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Das ist es nämlich. Wenn wir davon ausgehen, dass Tomislav M. für die Utba spioniert, dann ist er ein extrem wertvoller Informant. Er sitzt im Nationalrat, ist ganz nah dran an den führenden Köpfen, kennt sich in der deutschen Exilkroaten-Szene bestens aus. Würde man beim Geheimdienst riskieren, so eine wertvolle Quelle zu verlieren, wenn man genauso gut ausgebildete Killer nach Deutschland schicken kann? So wie schon dutzende Male zuvor?
Nach dem Fund der Patronenhülsen und der vorübergehenden Festnahme von Tomislav M. ordnet die Polizei an, sein Telefon zu überwachen und seine Wohnung zu durchsuchen. Tatsächlich findet sich dort eine Pistole. Aber sie hat ein anderes Kaliber als die Pistole, mit der Bebban erschossen wurde. Letztlich, und ich kann es selbst kaum glauben, reichen die Indizien gegen Tomislav M. nicht aus. Unter anderem halten die Ermittler fest, dass sich Tomislav M. durch sein Verhalten, vor allem den Fund der Patronenhülsen, so offensichtlich verdächtig macht, dass das schon wieder dagegen spreche, dass er der Täter ist. Am Ende wird er nur wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt.
Anfang der 90er, als sich der Zerfall Jugoslawiens und die Unabhängigkeit Kroatiens abzeichnen, kehrt Tomislav M. in seine Heimat zurück. Dort findet er ziemlich schnell einen neuen Job. Beim Geheimdienst. Ohne Witz. Beim neu gegründeten kroatischen Militärgeheimdienst. Und diesem Geheimdienst steht damals Josip Perković vor.
Tomislav M. arbeitet jetzt für den Mann, der bei der Utba für die Bekämpfung der Exilkroaten zuständig war. In Perkovics Amtszeit fällt auch der Mord an Bebban.
Perković ist ein vielbeschäftigter Mann. Im Staatsarchiv in Zagreb finde ich seine Unterschrift unter zahlreichen Dokumenten. Auch unter solchen, die Bebban betreffen. Perković und sein ehemaliger Chef Mustač wurden 2015 in München zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts sollen sie 1983 den Mord am kroatischen Dissidenten Stjepan Djurekovic in Auftrag gegeben haben. Beide beteuern bis heute ihre Unschuld. Hier Perković in einem Interview kurz vor Beginn des Prozesses.
Nein. Mit Morden habe ich nichts zu tun. Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, dass es absolut keine Berührungspunkte zum Mord an Djurekovic gibt und auch keine Verbindung zum Tod eines anderen. Wir hatten eben einen Geheimdienst, der alle Aktionen durchführen konnte, die notwendig waren. Vor allem ging es darum, Terrorismus auf kroatischem Boden zu verhindern.
Eine der seltenen öffentlichen Äußerungen des ehemaligen Geheimdienstchefs. Mit uns wollte er nicht sprechen. Aber immerhin seinen Anwalt konnten wir interviewen. Anto Nobilo. Auch der ist bis heute von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Ich hätte wirklich gerne gewusst, ob sich Perković noch an den Fall Bebban erinnert. Auch wenn es nicht das letzte Utba-Attentat war.
Der Krieg im Schatten endet nämlich nicht mit dem Mord an Bebban. Auch in den 80er Jahren gibt es noch Terroraktionen der Exilkroaten und Morde durch die Utba. Aber nicht mehr in der Intensität wie vorher.
Knapp 4 Monate nach Bebbans Ermordung stirbt Langzeitherrscher Tito. Danach beschleunigt sich der Zerfall Jugoslawiens. In den 80ern legen die jugoslawischen Geheimdienste ihr Hauptaugenmerk auf einen neuen Gegner. Kosovaren, die für die Unabhängigkeit der vorwiegend von Albanern bewohnten Provinz kämpfen. Doch das ist ein eigener Krieg. Und wäre wahrscheinlich auch ein eigener Podcast.
Als Kroatien sich 1991 schließlich für unabhängig erklärt und der Krieg beginnt, sind Geheimdienstler wie Josip Perković wegen ihres Know-hows gefragt. Seine Karriere geht nahtlos weiter. Und für andere, wie Tomislav M., eröffnen sich nun ganz andere Karriereoptionen. Über Jahre muss sich kein ehemaliger Geheimdienstler verantworten, bis sich die deutsche Justiz wieder für den Mord an Stjepan Djurekovic zu interessieren beginnt.
Aber bedeutet das nicht, dass noch Hoffnung besteht, dass auch der Mordfall Beban irgendwann aufgeklärt werden kann? Das will ich von Anton Nobilo wissen.
Schwer zu sagen. Aus meiner Erfahrung als Ankläger und Anwalt kann ich nur sagen, dass einen Mord aufzuklären mit fortlaufender Zeit immer schwieriger wird. Leute sterben oder werden alt und erinnern sich nicht mehr. Ich meine, möglich ist es natürlich, aber grundsätzlich dürfte es schwierig werden. Man hätte diese Fälle damals aufklären müssen, als sie geschehen sind.
Richter Michael Dauster ist da noch deutlicher.
Es ist Gras drüber gewachsen. Die Kroaten, die Serben, die Kosovaren selbst haben kein Interesse, das aufzuklären. Und dann stellt sich die einfache Frage, warum sollen wir? Nein, irgendwann legt sich der Mantel der Geschichte bleiern über alle Geschehnisse. Und für die Familien ist es bitter, aber wer soll es machen?
Der bleierne Mantel der Geschichte. Er ruht tatsächlich auf dem Mordfall Beban. Genauso wie ein dröhnendes Schweigen von vielen Beteiligten. Wir haben versucht, Tomislav M. zu kontaktieren, doch seine Anwältin teilte uns mit, dass er sich nicht äußern wolle. Aus seiner Sicht sicherlich nachvollziehbar. Aber auch Vertreterinnen kroatischer Institutionen in Deutschland wollten für diesen Podcast nicht mit uns reden. Auch ehemalige Weggefährten Bebans nicht.
Das macht natürlich wenig Hoffnung, dass der Mordfall Beban noch aufgeklärt werden kann. Wir haben nachvollziehen können, was Beban in den Augen der jugoslawischen Geheimdienste wohl gefährlich gemacht hat. Und um es klar zu sagen, wir glauben, dass es die UTPA war, die Beban ermordet hat. Doch hundertprozentige Gewissheit haben wir nicht.
Wir können auch nicht sagen, ob Tomislav M. tatsächlich bei der Ermordung seine Finger mit im Spiel hatte. Die jugoslawischen Geheimdienste haben also ganze Arbeit geleistet. Sie haben so verantwortungsvoll Desinformationen platziert, dass es beinahe unmöglich ist, solche Fälle überhaupt noch aufzudröseln. Und weil auch die ehemaligen exilkroatischen Aktivisten über ihre Gewalttaten schweigen, sind die Chancen, diesen Fall aufzuklären, äußerst gering.
6 Schüsse im Dunkeln und der bleierne Mantel der Geschichte. Das war's.
Oder vielleicht doch nicht? Im Oktober 2021, als wir gerade mit den Recherchen für diesen Podcast beginnen, berichten kroatische Medien Erstaunliches.
Der deutsche Generalbundesanwalt soll ein Rechtshilfeersuchen an seine kroatischen Kolleginnen und Kollegen geschickt haben. Von 2 Männern werden Aussagen und DNA-Proben verlangt. Und einer von ihnen ist Tomislav M.
Worum genau es geht, können wir nicht sagen. Denn nicht nur ehemalige Terroristen und Geheimdienstler sind dieser Tage wortkarg, auch der Generalbundesanwalt. Man teilt uns nur mit, dass man, um Persönlichkeitsrechte von Betroffenen zu schützen und eventuelle Ermittlungserfolge nicht zu gefährden, grundsätzlich nur Informationen weitergebe, wenn es um Festnahmen, Anklagehebung oder größere Durchsuchungsmaßnahmen geht.
Die kroatischen Kolleginnen und Kollegen von der Presse hatten aber offenkundig Einblick in das Rechtshilfeersuchen. Und sie berichten, dass es um 2 ungeklärte Morde an Exilkroaten in Deutschland gehen soll. Und einer der beiden Ermordeten ist Beban.
Tomislav M. hat sich bis zuletzt geweigert, eine DNA-Probe abzugeben oder auch nur eine Aussage zu machen. Inzwischen kann er es nicht mehr. Im Februar 2024, kurz vor Fertigstellung des Podcasts, ist Tomislav M. gestorben. An einem Herzinfarkt. Der Mordfall an Beban bleibt somit weiter ungeklärt.
Auch wenn er noch nicht geschlossen ist. Wir sind auf dem Frankfurter Hauptfriedhof. Dieser Podcast begann mit der Fahrt zu Bebans Denkmal in Bosnien. Und er endet mit einem Spaziergang zu seinem Grab. Irgendwie passend, dass eine Geschichte, zu der sehr viele Menschen schweigen wollen, an einem Ort des Schweigens endet. Diesmal habe ich aber nicht meine Familie dabei, sondern meine Kollegin Carla.
Der Januar 2024 war zeitweise genauso eisig wie der von 1980, aber nicht so trocken. Wir laufen über die feuchten Wege des Frankfurter Hauptfriedhofs. Und glauben wir jetzt, dass Beban Terrorist war?
Eine gute Frage. Wir haben jetzt irgendwie so viele Sachen gefunden, die darauf hindeuten, dass aus seinem ganzen Umfeld heraus irgendwelche Terroranschläge geplant wurden. Und also kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht mitkriegst, wenn dein Trauzeug und weiterer Verwandter irgend so was planen?
Nee.
Wenn du selbst in der Szene aktiv bist, aber...
Nicht mitbekommen, auf gar keinen Fall. Das kann einfach nicht sein.
Beweisen können wir nicht, dass er in irgendwas verwickelt war. Kennst du den Spruch, wo Rauch ist, ist auch Feuer? Naja, um Beban herum hat es ständig geraucht, aber ich weiß nicht, ob er selbst gezündelt hat, um es mal so zu sagen. Werden wir wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Es sei denn, irgendjemand macht mal den Mund auf.
Bebans Grabmal ist eine graue Stele. Schlichter als ein Denkmal in Bosnien. Oben ein Kreuz, in dessen Mitte das kroatische Wappen prangt. Darunter Bebans voller Name, Geburts- und Sterbedatum. Und wieder eine Inschrift. Unschuldiges Opfer eines politischen Attentats. Dein Tod für Kroatien war nicht vergebens. Ruhm sei dir. Ruhe in Gottes Frieden.
Das ist krass hier. Also das bleibt von dem Leben. Ne? Irgendwie hat er sein Grab im Exil in Deutschland, ein Denkmal in Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina gehört nicht zu Kroatien, wie er es wohl gehofft hat. Ich denke mir halt so, keine Ahnung, guck sie an. Der hat für ein Kroatien gekämpft, bei dem ich ehrlich gesagt ganz froh bin, dass es nie so entstanden ist. Ich bin ganz froh, dass das Kroatien heute ganz anders aussieht, als er es sich vorgestellt hat. Ich habe mit dem politisch nichts gemeint. Nichts. Und wer weiß, ob ich ihn sympathisch gefunden hätte. Vielleicht müsste ich jetzt mehr über ihn wissen. Ne? Aber es ist auch scheißegal. Ich muss ihn weder für unschuldig halten, noch mit ihm politisch übereinstimmen, noch ihn auch nur so irgendwie sympathisch finden. Um es scheiße zu finden, dass man ihn hinterrücks hingerichtet hat.
Wir dachten, das sollten Sie wissen, Herr Milicevic.
Das war die letzte Folge von Krieg im Schatten. Von mir, Daniel Majic.
Und mir, Carla Reiter.
Dramaturgie und Regie, Leon Hase. Ton und Technik, Rainer Heils. Faktencheck, Iris Antonietti, Kerstin Uschner, Farina Lamscher, Tatjana Ebauer, Wolf Perriner, Winona Wilhelms. Redaktion, Sabine Mieder. Für die Unterstützung unserer Recherche danken wir Hrvoje Šimičević und Jay Koperatović. Einen herzlichen Dank auch an Wolfhard Kahler und Leonhard Koppelmann.
Krieg im Schatten ist eine sechsteilige Produktion des Hessischen Rundfunks für die ARD Audiothek. Wenn ihr noch mehr True Crime Geschichten hören wollt, empfehlen wir euch den Podcast True Crime unter Verdacht in der ARD Audiothek.